Wir reden in dieser Episode der LinkedIn Lounge darüber, was ist denn wichtig für Unternehmen in der Zukunft? Was gibt es denn für Trends aus Asien, aus Amerika? Und wie können Unternehmen hier in Deutschland, in Europa darauf reagieren? Gute und herzlich willkommen zur LinkedIn Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn, powered by Schaffensgeist. Mein Name ist Thomas Herzberger. Und es begab sich, dass ich mich vor, ich würde sagen, über 10 Jahre schon her, mal auf einer großen roten Couch wiedergefunden habe. Diese Couch stand unter einem großen grünen Baum in der Nähe von in Mainz tatsächlich. Ich war umringt von, ich würde sagen, 5 bis 6 Kameras, mehreren Mikrofonen und neben mir auf dieser Couch saß Oliver Kemmann. Oliver Kemmann, der Host von Das Digitale Sofa, habe ich mehrmals noch in meinem beruflichen Leben kennengelernt. Und wir haben damals über das Thema Growth Hacking und mein Buch gesprochen. Und heute dachte ich mir, so nach 10 Jahren, ja, da drehen wir doch mal einen Spieß um und lade ich ihn einfach mal in die LinkedIn Lounge ein. Deswegen herzlich willkommen, Oliver Kemmann. Grüß dich.
Hallo, herzlich willkommen, Thomas.
Du bist Gründer von Robot Spaceships. Das ist, glaube ich, mit der coolste Unternehmensname ever. Und bist Berater und Futurist. Oliver, erzähle doch mal schnell, wo du gerade stehst und wo du herkommst.
Ja, sitze nicht mehr auf dem digitalen Sofa, ne? Aber kommen wir vielleicht nachher noch zu. Du hast ja gerade schon angesprochen. Eigentlich habe ich 1998 mit meinem Bruder eine Digitalagentur gegründet, die hieß damals noch ChemWeb, also von unserem Nachnamen. Und Web, das sagt ja schon alles, ging ziemlich viel um das damals aufkommende Internet. Ich habe Maschinenbau studiert, habe dann in den USA meine Diplomarbeit geschrieben, 96, 97. Und quasi bei den Amerikanern gesehen, was die schon mit Internet gemacht haben und so. Und das hat mich so fasziniert, dass ich zurückgekommen bin und meinem Bruder, der damals im schönen Darmstadt, bei dir um die Ecke, quasi Informatik studiert hat. Und so ging das eigentlich los. Und über die Jahre haben wir uns halt immer, klar gab es das Internet, aber wir haben uns immer schon so sozusagen mit den Derivaten davon auch beschäftigt. Das heißt, wir haben früh angefangen, Livestreaming zu machen, also noch wirklich, also 20 Jahre vor der Pandemie so ungefähr, nämlich im Jahr 2000 für die Telekom angefangen. Wir haben für Vodafone mal so einen MMS-to-Postcard-Service gemacht für Handykameras, die man so aufstecken konnte, dass man so eine Postkarte damit verschicken konnte. Mhm. Also so Dinge. Und da haben wir festgestellt, dass wir eigentlich immer dabei geholfen haben, solche neuen Technologien sinnvoll irgendwie bei Organisationen, bei Unternehmen irgendwie einzusetzen. Und so ist sozusagen aus der Digitalagentur, die hauptsächlich Dinge produziert hat, irgendwie digitale Artefakte, über die vielen Jahre dann eigentlich ein Beratungshaus geworden ist. Und irgendwann haben wir das sozusagen soweit dann auch weiter transformiert, dass dann daraus aus ChemWeb dann Robot Spaceship geworden ist, weil wir gesagt haben, wir haben jetzt fast 20 Jahre lang oder über 20 Jahre lang, ehrlich gesagt, uns am Markt irgendwie als digital, ich sag mal, Bude platziert. Und um diesen Shift auch noch zu untermalen, haben wir dann auch den Namen noch geändert, das Logo geändert. Aber vor allen Dingen auch, ich glaube, das ist für heute ja interessant, vor allen Dingen haben wir sehr viel an unserer Kommunikation verändert. Und dann haben wir immer viel auch über die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen gesprochen, was ja heute auch vielleicht noch ein Thema ist, und gesagt, wir helfen euch Unternehmen da draußen oder Organisationen, wir arbeiten auch für NGOs, wie könnt ihr so Technologien einsetzen, um zukunftsfähig zu werden? Also wie könnt ihr eine Organisation bauen, die jetzt nicht nur die nächsten 1-2 Jahre, sondern vielleicht auch die nächsten 10 Jahre noch überlebt, indem wir mit euch in die Zukunft reisen und uns angucken, was kann da auf euch zukommen und wie können wir heute schon was machen? Und dann habe ich irgendwann auch gesagt, okay, mein Unternehmen, das ich selber ja gegründet habe, dazu muss man sagen, mein Bruder ist schon vor 2 Jahren aus der Geschäftsführung ausgeschieden, weil der auch mal was anderes machen wollte. Wir haben gesagt, wenn das jetzt die nächsten 10 Jahre funktionieren soll, dann werde aber sicherlich ich nicht mehr das sein, der das eine Innovationsagentur noch 2000, was haben wir heute, 25, 35 irgendwie führt. Und deswegen haben wir uns dann vor 4 Jahren angefangen, gezielt um eine Nachfolgeregelung zu kümmern, haben mit dem Lars Michaelis einen Mitarbeiter gefunden, der Bock hat, den Job anzunehmen und der aber jetzt mittlerweile auch schon 10 Jahre bei uns ist, uns also auch wirklich von der Pike auf kennt und wir ihn auch gut kennen und ihm auch 100% vertrauen. Und haben dann angefangen, ihn quasi als Geschäftsführer aufzubauen, so dass ich jetzt dann Ende letzten Jahres aus der Geschäftsführung ausgeschieden bin. Also wir sind immer noch mein Bruder und ich Gesellschafter. Aber Lars ist jetzt alleine für das Robot Spaceship zuständig. Ja, und ich bin momentan so ein bisschen, ich sag mal so, ich hab gesagt, ich gönne mir das, jetzt nicht aktiv was zu suchen zum ersten Schritt, weil ich glaube, das ist ja immer gebiased, weil ich würde immer nach Sachen gucken, wo ich glaube, dass ich die schon mal gemacht habe oder dass ich die kann, sondern gesagt habe, vielleicht ist es ja auch spannend, mal zu gucken, ob eine Aufgabe mich findet. Also vielleicht irgendjemand da draußen sagt, hey, das ist ja ganz spannend, der Typ hat dies und das schon gemacht, das könnte bei uns ganz gut passen. Und das sind vielleicht Sachen, die ich so selber mir gar nicht so vorgestellt habe. Und das würde mich natürlich jetzt einfach nochmal reizen, so für den zweiten Lebensabschnitt meiner beruflichen Karriere, dann vielleicht auch was zu machen, was ich jetzt so noch gar nicht sehe. So, das heißt, momentan unterhalte ich mich mit dir, mache selber meinen eigenen Podcast immer noch. Das rote Sofa ist dann irgendwann in der ganzen Transformation auch mal dann zu Rocket Fuel geworden. Und war mittlerweile auch knapp 220 Folgen. Also das macht mir immer noch viel Spaß und treibt mich in der Weltgeschichte rum.
Genau, und diesen Bogen, den du gerade gespannt hast, den wollen wir heute noch nachvollziehen. Das heißt, wir reden in dieser Episode der LinkedIn Lounge darüber, was ist denn wichtig für Unternehmen in der Zukunft? Was gibt es denn für Trends aus Asien, aus Amerika? Und wie können Unternehmen hier in Deutschland, in Europa darauf reagieren? Das heißt, wie kann ich das auch in das Unternehmen und für die Mitarbeiter kommunizieren? Das heißt, diese beiden Teile wollen wir heute ansprechen. Ja, und Oliver, ich bin wieder auf dich gestoßen, weil du bist ja frisch, mehr oder weniger frisch, aus Las Vegas zurückgekommen. Die CES, die Consumer Electronics Show, hast du wieder mal besucht. Ich glaube, du bist mittlerweile vermutlich Stammgast und die Leute kenne ich ja schon mit Vornamen und so weiter. Was sind denn so die zwei, drei wichtigsten Trends, die du mitgenommen hast, die dich am meisten beeindruckt haben?
Naja, also Stammgast wäre jetzt ein bisschen viel. Also ich bin jetzt das zweite Mal da gewesen. War letztes Jahr, also 2024, das ist ja immer ganz früh, das geht ja am 5. Januar so los. Also man ist ja quasi noch, wischt sich noch vom Weihnachtsbraten die Soße aus dem Bad und dann geht's auch schon los. Ich bin ja eher so ein South by Southwest Fan eigentlich, so bin ich jetzt ein Jahr gewesen, bin da schon seit 2018, glaube ich, immer hingefahren. Und das ist ja eher so eine Konferenz, wo viel los ist, wo es aber auch viel um Inhalte geht. Und da gibt's so eine ganz kleine Ausstellung. Und die CES, wie der Name Show schon sagt, hat tatsächlich eine riesen Messe auch, wo es einen kleinen Teil gibt, also mit Vorträgen, aber hauptsächlich dann auch die großen Keynotes von den Unternehmen, die halt einfach dann vorstellen, was jetzt so im nächsten Jahr eigentlich auf die Leute zukommt. Und das ist immer sehr bunt gemischt und da wird immer ordentlich aufgetragen. Also muss man sagen, das ist schon echt fett. Also zwei ganz verschiedene Arten von Events. Und wie gesagt, die CES bin ich mit meinem Kumpel Raphael Giegen, der hat mich da mitgeschleppt letztes Jahr von Vitra. Und das musst du dir unbedingt mal angucken. Und da hat er recht gehabt. Und dieses Jahr sind wir direkt wieder hin. Ich finde, Vegas ist so eine Stadt, die ist schon echt, also findet in Las Vegas statt. Also muss man sagen, ich komme ja aus dem beschaulichen Mainz. So, das ist halt immer schon echt ein extremer Kulturschock, wenn man da hinkommt. Das ist echt eine schräge Stadt. Und mich würde da ohne so eine Konferenz keine 10 Pferde hinkriegen. Mhm. Alles doch alles wirklich künstlich ist. Die Amis lieben das. Das ist so Mallorca auf Steroiden. Es geht halt immer, ist überall laut. Es ist immer Musik. Jedes Hotel hat dann also eigene Spielcasinos. Und das Spannende ist halt, dass ein Großteil dieser Konferenz wirklich in diesen Casinos oder in diesen Hotels sich abspielt. Das heißt, man läuft dann quasi zu der Keynote, die man sich angucken will von Volvo oder irgendwie sowas. Dann läuft man erstmal so eine halbe Stunde gefühlt durch so ein riesen Hotel durch den kompletten Casino-Bereich, wo die Leute dann morgens schon um 8 schon sitzen und zocken. Und dann haben die riesen Ballrooms da. Die haben teilweise zum Beispiel im Venetian, das ist eins von diesen Hotels, da ist dann eine riesen Messehalle drin, also im Hotel selber, im Komplex. Und da sind dann die zum Beispiel die ganze, das ist eine Startup-Halle, die ganzen Startups da. Und es gibt noch den großen Vegas, Las Vegas Convention Center. Das ist tatsächlich so, ich würde sagen, vergleichbar mit der Frankfurter Messe. Ja. Und da sind halt die großen alle da.
Genau, aber was hast du gesehen? Was hast du, nehmen wir auch mal gerne beide mit. Bei der letzten South by Southwest, ist im April, hast du gesagt, und jetzt bei der CES. Was sind so zwei, drei Dinge wirklich, die du da mitgenommen hast?
Ja, also ich würde sagen, gut, das ist jetzt kein, das ist eigentlich ein No-Brainer, das ist natürlich das Thema KI. Im Vergleich zu letztem Jahr, ist es halt so, dass mittlerweile, ich sag mal, so dieser riesen Wow-Effekt weg ist und KI quasi eigentlich so obligatorisch überall mit drin steckt. Ich muss sagen, die CES entwickelt sich immer mehr zu einer Automotive-Konferenz. Ich sage immer Automotive ohne Autos, also ganz wenig Autos. Also es gibt, also BMW hat, glaube ich, irgendwie ein neues Display vorgestellt und aber es ist halt nicht so wie eine IAA, sondern es hat viel Es hat viel Technik, die unter der Motorhaube hinter dem Dashboard sitzt.
Viel Software.
Und ich glaube, das ist total spannend, also da zu sehen. Ich habe auch mit deutschen Automobilzulieferern gesprochen, also auch gerade Softwarebuden, die da waren, die haben gemeint, es wäre irre. Sehr asiatisch, also ein Kollege von mir, der ist wirklich schon jetzt seit 10 Jahren in den USA, der lebt jetzt zwar schon lange in Las Vegas, der ist oft da, kommt aus der Automobilbranche, der sagt, das fühlt sich schon fast an wie eine asiatische Konferenz, also es sind viele Asiaten da. Aber auch die deutschen Unternehmen, die ausgestellt haben, waren sehr, sehr happy mit dem Ergebnis. Die sagen, nächstes Jahr machen sie einen größeren Stand. Also ich glaube, das sieht man, also KI überall drin. Ja. Mhm. Dann hat man natürlich das ganze Thema Medien, also Medienproduktion, also Nokia hat einen großen Stand, Sony hat einen großen Stand, die es viel im Bereich zum Beispiel, dass man heute sehr automatisierte Produktionen hat von Newsrooms zum Beispiel, ne, dass dann Kameraroboter fahren, ich habe so einen LED-Screen, der wie so, also mit einer Gaming-Engine kombiniert ist, das heißt, ich bewege die Kamera und der Hintergrund wird mit bewegt, so kann ich quasi dort ganz auf einer ganz anderen Dimension irgendwie so Einspieler machen, da stellen die dann solche Systeme vor.
Was macht der Nokia mittlerweile? Habe ich ja komplett.
Nicht Nokia, Nikon, Entschuldigung. Jetzt habe ich hier echt einen Versprecher gehabt. Nee, Nokia weiß ich gar nicht, ob
das finde ich jetzt faszinierend. Nokia, das große
Comeback. Viele O's und viele N's. Ja. Danke für den Hinweis. Okay. Nein, Nokia, der Kamerahersteller, die haben natürlich ihre Kameras ausgestellt. Die haben auch diese Newsroom, also diese Studioausstattung dann da vorgestellt. Dann gibt's aber auch natürlich eine Summe wirklich klassischer Consumer Electronics. Also, das heißt, heute ist jeder Mähroboter und jeder Poolroboter und sowas KI gestützt. Die brauchen alle ja keine, die können völlig autonom fahren. Wir zwischendrin eine Tonne Startups, gibt auch einen deutschen Stand. Ja. Und da stellen sich dann auch deutsche Startups vor.
Also Roboter beispielsweise im Garten, wo ich keine Drähte mehr brauche, die sagen, hier Beet, hier Treppe und da der Rasen, da bleibst du bitte. Sondern die können das dann auch selbstständig erkennen.
Richtig, genau, ja. Also ein autonomes Fahren ist auch so ein Thema. Ich hatte die Chance mal bei Aptiv, also so einem Zulieferer, der so autonome Systeme macht, tatsächlich in so einem Auto mal zu fahren, eine halbe Stunde autonom durch den Innenstadtverkehr von Las Vegas, ist schon auch ein bisschen schräg, weird, muss man sagen.
Ja, glaube ich.
Ich meine, da muss immer noch jemand vorne sitzen aus versicherungstechnischen Gründen, aber die haben wirklich die Arme verschränkt und man kann ja dann irgendwie so, wir saßen dann hinten vorne, saß der Ingenieur, der uns das erklärt hat, die erkennen wirklich Fußgänger mittlerweile, Systeme, die erkennen auch wirklich die unterschiedlichen Spuren und wir wechseln halt auch wirklich im Innenstadtverkehr von Vegas, was bei so einer Messe auch wirklich voll ist, wechseln autonom, die Spuren biegen ab und so. Das ist schon krass und das war jetzt irgendwie, wie nennt man das, schon 2++, glaube ich. Und gibt ja natürlich auch diese Zugs, diese Taxen, die schon rumfahren in Vegas und San Francisco, glaube ich, gibt es auch welche, die autonom sind. Also da sind die schon echt weit und da ist das auch wirklich im Stadtverkehr, irgendwie im Stadtbild angekommen.
Genau, ich glaube, San Francisco und ich meine Phoenix wäre es gewesen, wo Waymo ja auch recht großflächig unterwegs ist mit selbstfahrenden Autos und das scheint bisher noch gut zu laufen.
Darüber. Ja, ich glaube, also die sagen halt, also das ist natürlich momentan, was sie jetzt machen, die sammeln Daten. Ne, ja. Weil die Technologie ist theoretisch da, aber es ist natürlich wie mit allen großen Datenmodellen so, dass natürlich da immer noch Fehler gemacht werden. Das sind ja alles nur Wahrscheinlichkeiten und die kriegt man nur durch Training raus, wie bei den Menschen auch so. Und das heißt, glaub, momentan sind wir so in der Phase, grundsätzlich ist verstanden worden, glaube ich, wie das geht. Ja, die Sensoren werden kleiner und besser und so weiter. Aber jetzt geht es wirklich darum, im Feld die Erfahrung zu machen. Das heißt, diese Kisten wirklich fahren zu lassen. Ja.
Wie ist das denn mit dem Trendthema von vor 2-3 Jahren gewesen, das Metaverse? Virtuelle Welten, Augmented Reality, Virtual Reality. War da noch viel von zu sehen oder ist der Hype schon wieder weg?
Also ich glaube, der Hype ist tatsächlich mit Launch von ChatGPT pulverisiert worden, würde ich jetzt mal sagen. Also ganz ehrlich, spielt gar keine Rolle mehr. Also natürlich spielen irgendwo auch so als Commodity so VR-Brillen eine Rolle. Also aber muss ich ehrlich sagen, dann eher, also viele Stände hatten so als Gimmick hatten die so Spiele, Sitze dann da, wo man halt irgendwie so ein bisschen zocken konnte, aber das war sehr mehr Unterhaltung am Stand. Das geht natürlich heute ganz viel mit so VR-Brillen. Aber so was damals, dieser Riesenhype, der um die Apple-Brille gemacht wurde, das gibt's heute gar nicht mehr. Ne?
Und das ist ein Jahr her, glaube ich. Ne? Die Apple Vision Pro wurde vor ungefähr einem Jahr vorgestellt, meine ich.
Anderthalb genau, Jahr. Also ich weiß, letztes Jahr im März, als ich in Austin war, da war das gerade ein Riesending. Da kriegt man überhaupt keine Plätze, um die mal zu testen irgendwo. Ne? Auch in den Apple Stores musste man sich vorher wochenlang anmelden. Ja. Also weit, weit davon weg. Spricht kein Mensch mehr davon, was viel halt Ich glaube, was ein Riesenthema ist, Kollaboration. Ich glaube, mittlerweile haben alle verstanden. Also alle großen Unternehmen, die auch Keynotes dann machen, stellen halt eigentlich hauptsächlich die Partner vor, mit denen sie zusammenarbeiten. Das ist eigentlich total, total spannend, ne, weil man halt mittlerweile so, also ob wir das Thema Mobilität machen oder Unterhaltung oder was weiß ich was, es ist mittlerweile immer sozusagen die Symbiose aus verschiedenen Technologien. Mhm. Und dazu, das kann keiner mehr alleine entwickeln. Ich glaube, zur Not, ich meine, Apple hat es ja auch mal versucht, noch bis zum Schluss irgendwie ein Auto zu bauen.
Ja.
Aber das funktioniert halt nicht mehr. Das heißt, alle arbeiten dann zum Beispiel mit Nvidia dann irgendwie zusammen oder mit Microsoft zusammen oder mit einem anderen an, mit IBM zusammen. Und bauen sich sozusagen so ein Tool-Ökosystem, um ihre Domain-Lösung zu bauen eigentlich. Mhm. Und da ist halt eigentlich immer KI drin.
Kollaboration, das würden wir uns alle gerne wünschen, wenn wir hier mehr gemeinsam zusammenarbeiten würden, nicht mehr so den Gegner sehen, sondern mehr den Marktbegleiter, gerade auch im europäischen Kontext übrigens. Finde ich spannend, dass du das so aus identifizieren kannst als Trend. Okay, wir haben autonomes Fahren, wir haben KI. Gibt es noch etwas, was du sagst, boah, das kommt jetzt bald bei uns an, das sollte bald bei uns ankommen, also müsste man jetzt schon mal drauf sensibel sein?
Also im Prinzip, was da habe ich mich auch wirklich 2 Stunden für angestellt, war tatsächlich die Keynote von Nvidia, also von Jensen Huang, dem CEO. Das ist ja so eine Medieninstallation mehr oder weniger. Muss man sich auch so vorstellen, also der spricht dann im, ich glaube, Mandalay Bay Hotel in der Sportarena da. Also da gehen, glaube ich, 12.000 Leute rein. Da spielt Steffi Graf mit Andrew Agassi so Tennis-Show-Matches drin.
Ja.
Da stehst du wirklich dann ewig vorher an und damit du da rein kannst. Und dann hast du eine Bühne, sag ich mal, wie so ein ausgewachsenes Popkonzert mit einer LED-Wand, die so groß ist wie die Rückseite quasi von der Halle. Also riesig. Nein. Und dann kommt dann halt Jensen Huang, gefühlte 1,65, immer mit seiner Lederjacke. Dann hat er da jetzt Las Vegas-mäßig so eine Strassjacke an. Und dann macht er eine Stunde lang, macht er halt dann einfach da eine Show. Und dann macht er so ein Parforce-Ritt quasi durch das Programm von Nvidia. Hm. Und wenn man da nochmal so ein bisschen guckt, weil die sind ja so breit aufgestellt mittlerweile. Die machen natürlich die Hardware, also die machen ja hauptsächlich die Grafikkarten, also vielleicht für die deiner Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht so kennen. Also Nvidia hat ganz früh angefangen, diese Grafikkarten zu machen. Und irgendwann hat man festgestellt, dass man die nicht nur zum Bitcoin-Minen gut nehmen kann, sondern tatsächlich auch diese ganzen KI-Prozesse auf diesen Grafikkarten super laufen. Das heißt, die stellen diese Chips her, diese Monster-Chips, die stellen aber immer noch Grafikkarten her. Und das ist, was ich ganz interessant ist, also vielleicht so 3 Sachen. Das eine ist, dass in die Grafikkarten heute so KI eingebacken wird, quasi, dass zum Beispiel, also wenn jetzt hier Gamer oder Zuhörenden sind, die kennen das ja, dass es immer die Geschwindigkeit, mit der man halt quasi sich bewegt und die Latenz, also die Verzögerung, dass das Bild wieder aufgebaut wird, dass das irgendwie weiterhin sehr hochauflösend scharf ist. Mittlerweile rechnen die nur ein paar Pixel aus, die anderen werden von KI quasi vorhergesagt. Also quasi Systeme gucken in die Zukunft und dadurch werden die unheimlich schnell, weil man eigentlich nur noch brauchen weniger Rechenleistung, weil die nur noch ein paar Pixel rechnen und die anderen werden quasi extrapoliert. Das zum Beispiel irre, das haben die vorgestellt. Dann gibt es ja ein Projekt, das heißt Digits, das heißt, es ist wie so ein Tischcomputer, das sieht aus wie so eine etwas größere externe Festplatte, der steht auf deinem Rechner. Da kannst du quasi lokal so Sprachmodelle, so LLMs laufen lassen. Sozusagen so eine Alternative zu diesem riesen Rechenzentrum, die jetzt gerade Trump ja angekündigt hat, ne, dass sie dafür 500 Milliarden solche Dinger bauen, gibt es natürlich auch Möglichkeiten, dass du solche LLMs, also zum Beispiel von Meta, die sind ja Open Source, die kannst du dann auf so ein Ding laufen lassen. Und das wird alles, ist alles erschwinglich. Das kostet jetzt nicht mehr zigtausende von Euros, sondern das geht. Und dann haben die natürlich auch, hat Nvidia nicht nur diese Hardware, sondern die haben auch so Plattformen mittlerweile gebaut. Es gibt das berühmte Omniverse, das ist so das Tool, mit dem die ganzen großen OEMs die digitalen Zwillinge bauen. Aber da gibt's jetzt die Weiterentwicklung quasi, heißt Cosmos, und den haben die mit 20 Millionen Minuten Videomaterial quasi trainiert, also am echten Leben trainieren können. Und man braucht sowas hauptsächlich, um Roboter zu trainieren. Also Robotics ist da das Riesenthema, also physische AI sozusagen,
ja.
AI, die in unserer Umwelt tatsächlich stattfindet. Und früher musstest du den Roboter tatsächlich, keine Ahnung, ich sag mal, eine Treppe hochlaufen lassen und dabei stolpern und wieder runterfallen lassen, damit das System lernt, wie das sich anfühlt.
Ja.
Heute sieht das quasi aus wie Minecraft und man baut da einfach Umgebungen auf, die man aus echten Lernumgebungen kennt, aus der realen Welt. Und die sind physikalisch so akkurat simuliert, dass der sozusagen die Robotersteuerung in diesem, ich sag jetzt mal, Minecraft für Roboter das lernt. Und die haben jetzt sozusagen mit Cosmos eine Version geschaffen, die halt so fotorealistisch ist, dass man da tatsächlich die Roboter wirklich exakt und viel schneller als früher dann trainieren kann.
Also das sind nur so drei Beispiele. In einem virtuellen Raum anstatt im richtigen Leben.
Richtig, genau. Das heißt, du gibst die physikalischen Eigenschaften quasi des Roboters, wie groß, wie schwer ist der, was hat der für eine Geometrie, in die sozusagen die reale, fotorealistische Kopie der Welt eigentlich. Und man hat über das Videomaterial, zeigt man dem halt Prozesse, ne? So schüttet man Kaffee ein, so spielt man Tennis. Ja. Und dann kann das System quasi davon dann tatsächlich lernen und muss das dann nicht mehr irgendwie von Steffi Graf und Andrew Agassi vorgemacht kriegen.
Das finde ich super spannend. Ich liebe ja diese Videos. Also das heißt, liebe. Ich schaue sie interessiert, die Videos von Boston Dynamics beispielsweise, wo sie ja ihre jeweils aktuelle Version ihres Roboters vorstellen.
Ja.
Wie heißt der?
Also der heißt Atlas. Gibt es mittlerweile Atlas 2. Es gab ja den ersten Atlas. Das ist zwar schon ein schönes Beispiel, der erste Atlas, der war. Weil ich bin ein großer Freund von solchen Bildungsreisen, Learning Journeys. War Anfang letzten Jahres tatsächlich mal in Boston und habe mir Boston Dynamics auch angeguckt. Mittlerweile gibt es ja einen voll elektrischen Atlas, den man so kennt aus den Videos, der so ein Rückwärtssalto kann und so. Der war noch hydraulisch, also da waren noch wirklich noch hydraulische Gelenke, das heißt noch Öl durchgelaufen. Und da gibt es halt auch so Videos, dass wenn der mal irgendwie eine Treppe runterfällt und kaputt geht, dann spritzt halt wirklich heißes Öl so durch die Gegend. Oder hat auch, weiß nicht, ob das unbedingt da heißt, ist, aber und das ist eine Riesensauerei, das Ding ist kaputt, das musst du reparieren.
Ja.
Und heute der neue Atlas, der ist aus einer Kooperation, weil Hyundai ist da eingestiegen und hat die, glaube ich, komplett gekauft.
Ja, die haben die komplett gekauft, genau.
Und dementsprechend ist das Ding ist auch voll elektrisch, hat so voll elektrische Gelenke, der kann sich ja quasi einmal 360 Grad um sich selber drehen.
Das ist der Wahnsinn.
Und solche Systeme, da gibt es auch noch Figure, ja, und den Namen, den man nicht aussprechen darf, der hat auch so ein Ding gebaut, aber von dem reden wir jetzt nicht.
Ja, aber die Marke fängt mit T an, ne? Das finden wir.
Bitte?
Die Marke fängt mit T an.
Die fängt mit T an, genau. Aber da passiert natürlich eine Menge und ich glaube, da sieht man am ehesten, wo künstliche Intelligenz in dem Fall halt auch es geschafft hat, sozusagen diese Roboter kontextfähig zu machen. Also sie erkennen Kontext. Wenn man sich überlegt, ich glaube, wir hatten mal Maschinenbau studiert, da hat man schon genau mit diesenselben Industrierobotern gearbeitet wie noch vor 3 Jahren, würde ich sagen. Und die musste man genauso programmieren und man hat das Teach-In genannt. Man hat quasi mit so einer Fernbedienung gesagt, geh mit deinem Greifarm genau dahin. Man greift dahin. Und wenn da jetzt nichts stand, dann stand da nichts. So. Aber wenn ich mir heute, und wenn du die Videos gerne dir anguckst, dann siehst du das ja sowas wie ein Figure oder Figure 2, der mittlerweile auch bei BMW im Werk eingesetzt wird. Die sehen, da steht was. Und dem kann ich auch sagen, gib mir was zu essen. Und da liegt ein Apfel auf dem Tisch. Dann muss ich dem nicht sagen, geh da hin und nimm den Apfel, sondern ich sage, gib mir was zu essen.
Mhm.
Und diese Systeme, weil die mit diesen LLMs trainiert sind, erkennt, dass der Apfel was zu essen ist und greift dann auch selber zu. Das heißt, ich muss dem gar nicht mehr genau diesen Weg einteachen. Und das ist natürlich Wahnsinn. Das heißt, in der Fertigung kann so ein Roboter wie Figure 2 kann da tatsächlich Fehler selber erkennen. Ja, die sind damit so neuronalen Netzen verknüpft. Das heißt, die lernen aus den Fehlern, die korrigieren, wenn sie das nicht richtig, das Teil richtig in die Presse legen, korrigieren die es selber. Also auch da gibt's super coole Videos. Und das Interessante daran ist, die sollen tatsächlich einfach auch gar nicht mehr so teuer sein und günstig werden. Das heißt, man kann sich wirklich auch vorstellen, dass das in absehbarer Zeit nicht nur irgendwie bei BMW im Spartanburg da im Werk ist, sondern dass das vielleicht mal bei uns zu Hause steht und den Rasen mäht oder ein Musikinstrument spielt oder sowas.
Apropos günstiger. Wir nehmen die Folge hier jetzt am 29. Januar auf.
Ja.
Gestern ist was Spannendes passiert. Gestern, vorgestern darum, wurde DeepSeek gelauncht, eine neue KI aus China. Diese KI soll A, gut sein, wenn nicht sogar besser als andere Sprachmodelle wie ChatGPT, und B, soll die günstiger sein. Und die ganze Zeit, oh mein Gott, was, die Chinesen machen was günstiger als wir und noch besser? Oh nein, kann ja nicht sein. So, jetzt gab es die ersten Spotter, die schon gesagt haben, ChatGPT hat den Job an eine andere KI verloren, was ein bisschen ironisch ist an der Stelle. Aber was spannend war dann, der Börsenwert, Oliver, von Nvidia ging um, ich glaube, 600 Millionen runter an einem Tag. Und den Zusammenhang habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden.
Ja.
Warum? Also ist das, weil alle anderen etablierten Player bisher auf Nvidia setzen und jetzt kommt jemand daher und der macht es ohne Nvidia und günstiger? Ist das das Problem gewesen oder wie ist da der Zusammenhang gewesen?
Also vielleicht muss man das so ein bisschen makroskopischer framen. Also A, hast du ja gesagt, das ist jetzt sehr neu und wenn man das so ein bisschen verfolgt, und das tue ich natürlich auch so gerne, wie du Roboter-Videos guckst, kümmere ich mich auch gerne um den Kram. Ich glaube, da kommt ja jeden Tag gerade irgendwas Neues raus. Also Stand heute am 29.01. Ist dass, ja, die Chinesen haben so ein LNM gebaut, aber kein Mensch weiß so richtig, ob das so ist, wie sie das gesagt haben. Also sie haben behauptet, sie haben das mit wenig Leuten und mit wenig im Vergleich zu OpenAI, also ChatGPT, mit wenig Geld gemacht. Das liegt so ein bisschen daran, dass die Amerikaner den sozusagen, also die haben schon Nvidia-Prozessoren, aber die sind halt schlechter und älter. Mhm. Und es gibt so einen Bann quasi, also die Amerikaner dürfen denen keine ganz neuen Generationen von Chips irgendwie geben. So. Mhm. Das heißt, die haben dann gesagt, okay, wir haben nur das, in Anführungsstrichen, schlechte Zeug, das ist immer noch gut. DeepSea, die das gemacht haben, das ist so ein Spin-off aus so einem Finanz, also das ist so ein Hedgefonds eigentlich, die haben einfach viel Kohle gehabt und die haben das Geld da reingesteckt. Der Typ sitzt also auch der CEO, der saß dann auch schon irgendwie beim Regierungschef mit am Tisch und so weiter. Also das ist schon nicht irgendwie, da kommt jetzt so eine kleine Bude von
hinten. Keine Garagenbude, ja.
Also man kann, böse wäre sowas jetzt aber sagt, dass die das jetzt absichtlich gemacht haben und auch vom Timing her so ungefähr eine Woche nachdem Trump quasi dieses 500 Milliarden Dollar Riesenrechenzentrum angekündigt hat, auf einmal mit so einem Ding hinterm Tisch vorkommen. Also das ganze Projekt läuft schon 2 Jahre. Mhm. Aber ich glaube, warum sind die Aktien so eingebrochen? Ich glaube, ich bin jetzt kein Aktienprofi, das ist jetzt also auch, ich würde auch hüten, mich da jetzt weit aus dem Fenster zu legen, aber was Menschen sagen, die sich damit auskennen, dass natürlich der Markt sehr überhitzt ist. Also Nvidia war ja tatsächlich auch mal zwischenzeitlich das wertvollste, also nach der Börsennotierung das wertvollste Unternehmen der Welt, also teurer noch als Apple. Ja. Das basiert natürlich alles darauf, dass die Leute sagen, okay, man braucht um KI, ich habe es ja gerade gesagt, KI ist überall drin, also von der Mehrfachsteckdose bis zum Panzer oder was weiß ich wo. Das heißt, irgendwo müssen diese ganzen Systeme trainiert werden, dann braucht man diese Kapazitäten dafür. Und Nvidia ist wirklich der Marktführer, was diese Sachen angeht, diese Chips. Ich weiß, dass Mark Zuckerberg, der wollte mal, ich glaube, 600.000 von diesen H100 heißen die, das sind diese richtig fetten KI-Chips. Mhm. Und dann hat Nvidia gesagt, nee, du kriegst nur 350.000. Ja, und die Dinger kosten $50.000. Ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt irgendwie mal das Peanuts sind. Ja. Also das heißt, die Dinger werden so gehandelt wie Gold quasi. Und jetzt kommt einer an und sagt, oh, wir können das eigentlich auch machen, aber wir brauchen viel weniger Rechenleistung dafür. Das heißt also, so wichtig sind eure Chips nicht. Mhm. Und ich glaube, da macht der Markt erstmal so, was ist jetzt los? Mhm. Und dann geht's so, das Ganze ist halt so eine Wette auf die Zukunft. Und ich glaube, da hat der Markt einfach reagiert. Und dazu kommt vielleicht auch ein bisschen, und da gibt's ein schönes Video, es gibt Andreas Horn, müsst ihr euch mal angucken, der ist bei IBM, ist der hier KI, also bei LinkedIn folge ich dem, und der ist macht KI-Ops bei IBM, also bei Watson irgendwie. Und der verfolgt das ganz gut. Und der hat ein paar sehr, sehr coole Sachen geschrieben. Unter anderem halt, dass er sich halt auch nicht vorstellen kann, dass die Chinesen sowas, dass so eine Story nicht geskriptet ist, ja. Sondern dass das halt tatsächlich so gewollt ist. Dass das halt auch das Paper, was dazu veröffentlicht wurde mit 200 Teilnehmern, dass sowas, das machst du nicht mal schnell irgendwo, ja, in so einer Bude, die eigentlich mit so Hedgefonds irgendwie Geld gemacht hat. Mhm. Also da steckt schon ein bisschen mehr dahinter. Und was jetzt heute rauskam, war, das ist wohl sozusagen, zumindest Microsoft und OpenAI behaupten das jetzt, dass es quasi solche Accounts bei den Chinesen gab, die sozusagen ChatGPT einfach genommen haben, um ihr System zu trainieren. Also, ob das jetzt stimmt.
Verrückte, verrückte Idee.
Genau, so. Also, ich glaube, da geht's drunter und drüber. Aber ich glaube, was uns das in der Summe deswegen makroskopisch zeigt, ist, es ist halt gerade, wir haben das Feuer erfunden. Wir sind in der Steinzeit. Also irgendeiner hat jetzt irgendwo mal mit so 2 Steinen aufeinander gehauen und jetzt brennt es irgendwo. Und ich glaube, da geht gerade noch viel, was man alles mitmachen kann. Damit kannst du kochen, damit kannst du auch Sachen abfacken, da kannst du ganz viele Sachen mitmachen. Ja. Ich glaube, das erleben wir gerade. Da sind wir, glaube ich, in einer geilen Zeit jetzt irgendwie, in der wir leben, wo so eine technologische Entwicklung ist, die sich halt niemand so, jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem Thema Future Foresight, vielleicht kriege ich mal die Kurve. Wenn du dir das so anguckst, was sich teilweise Menschen vorgestellt haben, in Filmen oder so, ja, also ich mache das gerne, mache gerne so Impulsvorträge mal, um Leute so ein bisschen so zu inspirieren. Und wenn du dir anguckst, also ich bin von 1969 geboren, 1968 gab es dann den Kubricks Film Odyssee im Weltall, die ja quasi schon von einer KI, die so ein Raumschiff steuern kann, gesprochen haben. Die Leute haben ihn ja für verrückt erklärt. Ja.
Hell. Genau. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Ja. Don't put this project on jeopardy. Ja, aber wenn wir jetzt gucken, das ist wie gesagt, ich weiß, ich kann es ziemlich genau ausrechnen, das ist 56 Jahre her. Und heute sind wir da. Heute geht das. Ja. Und wenn du dir Nummer 5 lebt zum Beispiel anguckst, dieser kleine Kampfroboter.
Oh, schön.
Ja, süß, ne? Auch aus den 80ern, 86.
Damals war das noch süß, genau. Bei Atlas kriege ich mittlerweile ein bisschen komplexer, weil ich denke, könnte gefährlich werden. Aber
genau, ja. Aber da sind wir tatsächlich dann. Atlas ist im Prinzip nichts anderes als 2-3-PO. eigentlich, ne? Ja. Also ein humanoider Roboter, der Kontext versteht, der alle Sprachen kann. Ja. Das heißt, also Menschen haben sich immer, man nennt das Paradoxon der Gegenwart. Das heißt, wir leben heute in einer Gegenwart, in der sich Menschen das tatsächlich die Zukunft irgendwann mal, also in der Vergangenheit die Zukunft vorgestellt haben. Und wir leben in dieser Gegenwart, in der das so ist.
Ja, aber es sind ja zwei prominente Beispiele, wo das immer hakt. Und das sind eigentlich die richtig coolen Sachen, nämlich A, fliegende Autos und B, Hoverboard.
Ja, okay, Hoverboard, okay, bin ich bei dir. Fliegende Autos finde ich, übrigens auch wieder CES, nur ein ganz kurzer, es gibt auch einen chinesischen Hersteller, Automobil und so einen Flugtaxi-Hersteller, also geschrieben Xpeng, glaube ich, ausgesprochen, der wirklich so ein Cybertruck auf Steroiden gebaut hat, so ein sechsachsiges Ding, sieht aber genauso aus, müsst ihr euch mal im Web angucken, weil wir schicken vielleicht mal einen Link rein.
Okay. Genau, also das kommt alles in die Shownotes, also auch der Link zum Andreas Horn und so weiter und das jetzt
kommt in die Shownotes. Wir packen alles in die Shownotes, was passt da rein?
Wir reizen das Zeichenlimit aus.
Das muss ja lohnen für die Leute, die hier zuhören. Ja, und dieses Chopin-Ding, das hat hinten quasi nochmal so eine Quadrocopter-Drohne oder Sextocopter, wie auch das dann heißt. Drohne hinten drinstecken. Das heißt, ich fahre mein Auto irgendwo hin und fahre hinten quasi dieses Ding raus, steig um und kann damit weiterfliegen. Also sieht nicht ganz aus wie in das fünfte Element, aber ich glaube, wir sind da tatsächlich, was das Thema Mobilität angeht, irgendwie schon bei vielen dieser Fantasien, die sich die Menschen mal gemacht haben. Also nur kurz auch den kleinen Roboter von Nummer 5 lebt. Was der gemacht hat, der ist, wenn du vielleicht erinnerst dich dran, der ist in so eine Familie gekommen, war eigentlich ein Kampfroboter und hat dort angefangen, die Bücher zu lesen. Und zwar nicht ganz normal, sondern hat die ja so einfach so, so durchgeblättert und konnte die dann.
So datamäßig.
Ja, und das ist im Prinzip eigentlich, ich frage die Leute immer, an was erinnert euch das? Im Prinzip ist das ChatGPT eigentlich. Ne? Aber es gab halt kein Internet, ja, zu der Zeit. Also niemand konnte sich vorstellen, wie man so viele Daten irgendwo zentral vorhalten kann, um die dann auszulesen, sondern man hat das wirklich vorgestellt, man muss die Bücher lesen. Aber eigentlich diese Idee, dass ein System quasi sich diese Informationen der Welt reinlädt und daraus dann tatsächlich Kontext erkennt und Rückschlüsse zieht, ist auch 40, 50 Jahre alt.
Ja.
So, und das ist das Interessante jetzt für, wenn wir heute auf Unternehmen gucken, die sagen, hey, wir sitzen 10 Jahren aus. Und wir sehen ja, dass das ganze Thema KI uns vor allen Dingen vor Augen führt, wie exponentiell schnell das geht, weil sowas wie KI auf einmal in allen Domänen eine Rolle spielt. In der Medizin, in der Biotechnologie, in der Automotive-Industrie, in der Flugindustrie, in der Rüstungsindustrie. Das ist auf einmal eine Technologie, die nicht irgendwie nur an einer Stelle mal ansetzt und sagt, ich verändere was, sondern die macht quasi exponentiell alle Domänen, nennt das Jensen Huang. Ja, der sagt also, die KI ist die Sprache ist mittlerweile nur die Mensch, also die natürliche Sprache, und man muss nicht mehr programmieren lernen, sondern man muss Domainwissen haben. Ich muss wissen, wie Biologie funktioniert, ich muss wissen, wie die Medizin funktioniert, und habe dann sowas wie Augmented Unterstützung durch ein KI-Tool, was mir einfach dann die lästigen Arbeiten abnimmt.
Ja.
Und ich glaube, das ist dieser Moment in Zeit. Und da jetzt vorherzusagen, was müssen wir denn heute für Entscheidungen treffen, damit wir auch 2035 noch ein gutes Unternehmen haben, das ist natürlich total spannend.
Genau, und jetzt machen wir den Schwenk. Und bevor wir den Leuten sagen, dass wir gar nicht echt sind, auch dass hier einfach nur KI-Avatare sind, die miteinander reden. Spoiler. Ich glaube, es ist schwierig vorherzusagen, was genau kommen wird in 10 Jahren, weil gerade wenn du siehst, du ein Thema exponentiell abhebt wie KI, andere Themen wie das Metaverse stecken bleiben, wieder versumpfen, in der Vergessenheit bleiben. Ich glaube, der wichtigste Hebel in diesem Zusammenhang ist einfach auch eine Lernbereitschaft, eine Offenheit, eine Neugier seitens der Führungskräfte, seitens der Mitarbeiter, was prinzipiell neue Technologie angeht, neue Prozesse angeht. Damit ich dann auch entsprechend schnell reagieren kann, je nachdem, was ich brauche und was ich im Markt habe. Corona, bestes Beispiel dafür. Allein wie wir jetzt hier mit Videokonferenzen arbeiten, mittlerweile mehr oder weniger selbstverständlich. Gut, viele können immer noch keine Kamera anmachen im Call, aber im Prinzip ist eine Bereitschaft auf jeden Fall da. Aber das ging auf einmal dann sehr, sehr schnell, dass diese Bereitschaft da war. Bei anderen Technologien geht das nicht so schnell. Auch jetzt Kommunikation über LinkedIn, was ja unser tägliches Brot ist, worüber wir hier im Podcast auch reden. Auch das wird von vielen immer noch abgelehnt als neumodisches Zeug. Deswegen, Oliver, meine These, ich muss diese Neugier, diese Offenheit in die Köpfe der Menschen reinbringen oder ich muss sie zumindest wecken. Gehst du die mit? Würdest du mir widersprechen? Zustimmen?
Würde dir niemals widersprechen, Thomas.
Mach doch.
Nein,
an
dem Punkt nicht. An allen anderen, ja, aber nee. Nein, das ist ja genau das. Ne? Also es ist die Neugier, die du wecken musst. Ich sage immer, das ist im Prinzip auch der Mut, sich mal was zu trauen. Weil wir haben einfach, ich habe es ja angesprochen, diese exponentielle Geschwindigkeit, mit der Sachen passieren. Wir haben einfach nicht mehr Zeit für alte Strukturen. wir haben nicht mehr Zeit für Hierarchien, wo einer oben sagt, oh, da sehe ich am Horizont, da war, der Kämmern war vor 2 Jahren mal auf einer Messe und da hat er was erzählt von KI, das gucken wir uns jetzt mal übermorgen an. Das geht halt nicht mehr. Ne? Sondern ich muss im Prinzip einfach sagen, das, weil, seitdem ich von der Messe zurück bin, ist jetzt 2 Wochen her, sind so Sachen wie hier, wie DeepSeek und was, sind einfach passiert und bringen den ganzen Markt durcheinander. Das ist eine Sache von Wochen mittlerweile nur. Das heißt, was ich als Organisation machen muss, ich muss dafür sorgen, dass ich nenne das immer Körperspannung, dass ich Körperspannung aufbaue.
Schön.
Ja, das heißt, Bauchmuskeln, ein bisschen Bruce Lee machen. Mhm. Ja. Um zu gucken, wenn so Sachen kommen, ja, Krisen und so weiter, je mehr Körperspannung meine Organisation hat, umso mehr kann ich tatsächlich auch solche Sachen dann auch erstmal den ersten Punch zumindest wegstecken und gucken, ne, wie baue ich jetzt meine Strategie auf. Und das geht halt natürlich nur, wenn ich die wirklich alle in der Organisation mitnehme. Und ich spreche nicht nur von Firmen, ich spreche wirklich auch von NGOs und von Verwaltungen, von allen. Weil das ist ja auch ein Thema, was da überall reingeht. Gerade Bildung, wenn ich mir unser Schulsystem angucke und da von Körperspannung spreche, also nichts gegen, echt nichts gegen Lehrer. Das ist ja auch schwierig, ne, wenn du so eine politisch getriebene Geschichte hast und du hast auch. Das sind die Systeme, die ganz, ganz alt schon sind. Und da kannst du ganz schlecht von innen was verändern, ne? Weil du kannst ja nicht da wenig alleine machen, ne? Aber im Prinzip musst du eigentlich sagen, jeder, der, muss die Leute empowern, dass sie, alles, was sie an Ideen haben, irgendwo verproben können. In deiner Organisation. Und das ist wirklich egal, ob du eine NGO bist oder die Forschungsabteilung von einem großen Konzern. Es ist total wurscht. Ja. Und, ich glaube, also.
Ja. Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber das bedingt ja schon mal, dass du auch Leute hast, die Lust haben, was zu verproben, was Neues auszuprobieren.
Ja. Das, also da habe ich eine Hypothese. Ja, also ich glaube, die Menschen, also alle Menschen haben da Bock drauf. Also ich glaube, alle Menschen haben grundsätzlich Angst vor der Zukunft und vor Veränderung. Mhm. Aber ich glaube, das liegt in unserem, sonst wären wir nicht da, wo wir heute sind, wenn der Mensch grundsätzlich was verändern will.
Genau, Status Quo Bias ist irgendwie schon stark. Wir wollen erstmal das behalten, was wir haben, wo wir uns sicher und wohlfühlen. Alles, was neu ist, ist erstmal eine Bedrohung für unseren Stamm und das soll erstmal bekämpft werden.
Genau, aber wir wissen aber auch, dass wir uns nicht weiterentwickeln, ne? Das haben wir genauso genetisch drin, richtig, wenn wir nicht sozusagen Dinge ausprobieren. Und wir würden ja heute noch mit einem kleinen Spatzen hin rumlaufen, wenn nicht irgendjemand auf die Idee gekommen ist, dass man Essen kochen kann oder Fleisch kochen kann.
Genau, lass mal außerhalb der Höhle gucken. Wie kann ich die einen fördern mit diesem Mindset und wie kann ich die anderen zumindest dazu bringen, dass sie den nicht mit Steinen bewerfen, der jetzt eine neue Idee hat?
Ja, gute Frage. Ich glaube, das ist so ein bisschen, ich war jetzt auch letztes Jahr nochmal in Japan, ist mir also eine Sache wirklich extrem aufgefallen, also ich war leider das erste Mal in Japan, aber oder Gott sei Dank immerhin mal. Ich glaube, was da auffällt, die Menschen gucken viel mehr aufeinander. Ich glaube, das ist sowas, das heißt, warum fliegt dann nirgendwo Papier rum? Nicht, weil die Leute einfach sagen, oh, das ist jetzt blöd, wenn ich Papier hinschmeiße, sondern wenn ich Papier hinschmeiße, muss jemand anders das aufheben. Mhm. So. Und wenn ich mir jetzt angucke, ich bin eine Organisation, ja, und ich gucke drauf, dass da Menschen, da arbeiten ganz viele verschiedene Menschen, die sind sehr individuell und die arbeiten in verschiedenen Tempi, die haben verschiedene Talente und so weiter und so fort. Mhm. Wenn ich immer dasselbe über die drüber, dass ich dieselbe Anforderung über die drüber kippe und nicht aufeinander gucke und sage, wie kann ich denn meinem Kollegen, meiner Kollegin helfen? Mhm. Wie kann ich Strukturen vielleicht verändern und so weiter und so fort? Also wenn wir nicht mehr aufeinander achten, dann wird das extrem schwierig. Aber wenn wir das machen und wenn wir den Raum eingeräumt kriegen, ja, also da reden wir viel über Führung halt auch, ne, dann bin ich sicher, dass dann auch Menschen, die viel Angst haben, in ein Environment kommen, in dem sie sich sicher genug fühlen, um Sachen auszuprobieren.
Gibt es, du bist ja auch als Berater bei NGOs, bei Unternehmen auch tätig, gibt es da Methoden, die du empfehlen kannst, die fast immer funktionieren?
Also Methoden, die fast immer funktionieren, die würde ich natürlich jetzt hier niemals preisgeben. Die würde ich maximal in die Shownotes schreiben.
Bitte, ein kleiner Teaser.
Ja. Nein, ich war schon. Nee, ich glaube, eine Sache, die wir festgestellt haben, die sehr wichtig dabei ist, man nennt das Ambidextrie.
Wow.
Das ist ein Begriff, den habe ich von Alex Ostermeier von Strategizer mal gelernt in einem Podcast. Und dann habe ich mal ein bisschen recherchiert. Und das wird also quasi in der Wirtschaft bezeichnet. Also Ambidextrie ist eigentlich ein medizinischer Begriff, der sagt, du kannst Sachen mit der rechten und der linken Hand gleich gut. Also kannst gleich gut links und rechts Tennis spielen zum Beispiel.
Ja, ja.
Dann bist du als Mensch ambidexter.
Also Beidhändigkeit.
Beidhändigkeit, genau, Beidhändigkeit. Ambidextrie klingt cooler, wenn man sich das einmal gemerkt hat, das Wort.
Kann man es im Podcast mal raushauen, ja.
Ja. So, und dann ist es, also in der Wirtschaft versteht man dann, oder in, bei Organisationen, dass eine Organisation in der Lage ist, einmal einen Exploit-Modus zu haben. Also das, was sie gut kann, wirklich weiterzumachen, kontinuierlich, damit Geld zu verdienen und so weiter. Und eigentlich ist da auch wenig Raum für Fehler. Aber es gleichzeitig, quasi die andere Hand, ist der Explore-Modus. Das heißt, ich gehe hin und schaffe Räume, in denen eine Organisation dann neue Dinge ausprobieren kann, also Fehler machen kann, Dinge lernen kann. Ja. Und ich glaube, das Entscheidende dabei ist, dass das dieselben Menschen sind. Mhm. Und die einfach lernen müssen, das meine ich so ein bisschen, dieses Antrainieren von Körperspannung, die lernen müssen, dass es da auch auf der Arbeit zwei Mindsets geben darf. Also einmal, dass ich sage, hier, ich muss dafür sorgen, dass die Sachen wirklich perfekt laufen, da kann ich auch jetzt nichts, Data Security oder sowas, da kann ich ja nicht rumspielen.
Ja.
Aber dass ich dann sage, okay, es gibt Räume, ich gehe durch eine Tür virtuell durch und dann lege ich mein Exploit-Mindset ab und setze das quasi das Explore-Mindset auf und sage so, jetzt kann ich aber mal Sachen ausprobieren. Ich kann lernen, wie sich das anfühlt, wenn so Dinge vielleicht funktionieren oder wenn sie nicht funktionieren, wenn man mal scheitert und nicht scheitert und da ganz viele Ideen dann quasi raus generiert, die dann, wenn sie verprobt sind und für gut befunden sind, sozusagen in diesen Exploit-Modus dann rüber diffundieren können. Mhm. Und ich glaube, das können NGOs, das können Organisationen, Verwaltungen und sowas, die können das lernen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass die Menschen sozusagen nicht nur für diese eine Sache dann da sind und immer nur das eine machen, sondern dass die lernen, mit beiden Händen Tennis zu spielen.
Das ist dann quasi das Modell von einem Sandkasten oder von einem Lab, das ich vielleicht intern aufbaue, wo ich sage, so, das ist ein geschützter Raum, hier kannst du dich ausprobieren.
Genau, wenn das Lab wirklich für alle offen ist. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Wenn du, sag ich mal, dieselben Leute, also immer nur dieselben Leute im Lab sitzen hast, dann haben die irgendwann auch keine Ambidextrie mehr. Dann sind die irgendwie sozusagen im Exploit-Modus und sind super kreativ und können alle Workshop-Techniken rauf und runter und Design-Thinking und schieß mich tot. Aber da habe ich genau wieder das Problem, die tragen das jetzt nicht, das diffundiert da nicht mehr zurück in die produktive Richtig. Organisation.
Und die anderen denken dann auch, ja gut, lass mal Wachstum, Innovation, lass mal die anderen machen, ich mache hier meinen Daily Job, mein Daily Business.
Genau, so. Wenn du sie da wegkriegen musst, dann. Und also meine Erfahrung ist, dass das extrem gut funktioniert. Natürlich gibt es immer Menschen, die da überhaupt keinen Bock drauf haben. Klar, hast du immer. Aber ich behaupte mal, 80% der Leute, die finden diese Chance geil. Vor allen Dingen, wenn das einigermaßen gut angeleitet ist am Anfang, dann entwickelt sich auch so eine wirklich, und das sehen wir relativ schnell, auch einfach eine Routine. Das heißt, dann kann man auch irgendwann auch da wieder rausphasen. Und ich glaube, wichtig ist, dass das so eine Zangenbewegung ist. Also man muss mit den Menschen in der Organisation arbeiten, aus allen Bereichen. Also das ist ja auch das, ich habe es eben schon mal gesagt, ne, alle Domänen werden zum Beispiel von KI betroffen. Das heißt, wenn ich jetzt auch überlege, ich will KI in mein Unternehmen einführen, dann stelle ich mich immer dahin und sage, okay, aber wo fangen wir an? Welches ist das beste Projekt dafür? Ist das die Buchhaltung? Ist es der Kundenservice? Ist es Forschung und Entwicklung? Da wissen wir gar nicht, wo wir sind. Das heißt, alle Leute, die in dem Unternehmen irgendwo eine Rolle haben, pack die zusammen und lass die überlegen, was sind unsere Prozesse, wo können wir die automatisieren, was können wir damit machen. Mhm. Gleichzeitig muss ich aber auch in dieser zweiten, quasi der Zangenbewegung, muss ich aber mit Führung arbeiten. Führung muss lernen, abzugeben. Ich glaube, Zumtobel war der Direktor der NASA, der hat mal, ich glaube, in einem Zeit-Podcast, im Alles-Gesagt-Podcast gesagt, das Wichtigste für ihn an Führung ist, Ideen zu schützen. Also zu sagen, in meinem Team darf jeder sagen, was er will, ja, und diese Idee wird nach oben, wohin auch immer, verteidigt und sogar, wir probieren hier zumindest mal aus. Ja, und ich glaube, das finde ich total klasse. Ich glaube, der hat 7,5 Milliarden Dollar Forschungsvolumen bei der NASA verwaltet und hatte diese Haltung. Und ich denke, das ist halt total, total wichtig, dass Menschen an der Stelle man nennt es ja auch psychologische Sicherheit haben. Ja. Und da gibt es ja eine Studie kennst du die vielleicht sogar von Google? Die sagt, dass die haben, ich glaube, 200 eigene Teams über 2 Jahre getestet und geguckt, welches Team hat die beste Zusammenstellung. Und es waren eben nicht die mit den besten, brillantesten Köpfen, sondern es war die sich am sichersten gefühlt haben. Ja. Also die Teams mit der größten sozialen, also psychologischen Sicherheit im Team, die haben am Ende die besten Ergebnisse gemacht. Und das ist übrigens meine Kuckucksuhr hier, die gerade piepst.
Ich wollte gerade sagen, wenn dieser Frühling
ausgebrochen. Ich glaube, das ist das, wenn du es schaffst, von der Führung von oben dann diese Sicherheit zu machen, diese Strukturen zu schaffen, diese Räume zu schaffen, diese Formate zu schaffen, dass Menschen in diesen beiden Stati parallel arbeiten können. Und dann bist du, glaube ich, gut aufgestellt.
Ja, sehr, sehr guter Tipp. Natürlich auch die Artikel dazu zur Ambidextrie und zu der Studie über die psychologische Sicherheit. Findest du natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt, Oliver, ein dritter Bonuspunkt sozusagen. Wie kann jetzt Storytelling dabei helfen, diese psychologische Sicherheit zu gewährleisten? Wie kann es dabei helfen, dass ich meine Mitarbeiter, meine Kollegen, vielleicht auch meine Führung von unten nach oben auch davon überzeugen kann, dass wir uns über Thema A oder Thema B mal eindringlich unterhalten sollten und das vielleicht auch einen Labortest wert wäre?
Ja. Also mein Mantra ist eigentlich immer, dass keine Transformation ohne Storytelling. Weil ich muss den, wir haben es ja gerade angesprochen und das kennen wir auch alles, aber sich zu verändern ist immer mit Risiko behaftet. Ne? Also irgendwie hinter den Vorhang zu gucken, bedeutet immer, ich weiß nicht, was da los ist. Das heißt, ich muss immer eine gute Geschichte erzählen, warum machen wir das? Mhm. Und zwar muss ich die nicht nur nach innen, auch nach außen erzählen. Das wäre das Beispiel, dass ich gesagt habe, ich gehe aus der Geschäftsführung raus, dann wussten wir auch nicht genau, okay, wie gehen damit zum Beispiel die Kunden um oder wie geht das Team damit um, wie gehen Partner damit um und so weiter. Wissen wir ja nicht. So, das heißt, wir haben die Geschichte nach innen erzählt und wir haben sie ein bisschen anders auch nach außen erzählt. Und zwar hat da LinkedIn eine Riesenrolle gespielt. Ne? Wir haben das quasi auch so vorbereitet. Wir haben das dann darüber auch kommuniziert auf allen Kanälen. Wir haben aber nicht gesagt, okay, wichtige Kunden, die sollten das jetzt bitte nicht über LinkedIn als erstes erfahren, sondern die mussten ja vorher anrufen. Ja. Und allen versucht, eine Transparenz zu schaffen. Ich glaube, das ist das A und O. Die Transparenz zu schaffen, mit offenen Karten zu spielen. Warum müssen wir so einen Schritt gehen? Warum ist das wichtig? Und wir müssen echt sagen, wir haben uns da sehr viel Mühe mitgegeben und haben uns da auch Hilfe zum Beispiel von Journalisten, ein Shoutout an den Basti Hosan zum Beispiel auch, die tatsächlich geübt waren, solche Geschichten zu erzählen, einfach dazugeholt, um sicherzustellen, dass wirklich da keine Unsicherheit irgendwie auftritt. Mhm. Und ich sage immer, ein zweites Mantra ist irgendwie no risk, no story. Ja, das heißt, ich muss auch nicht nur eine gute Geschichte erzählen, die muss auch spannend sein und da muss ich mir auch was trauen. Ja. Ich glaube, einfach nur die Fakten runter zu nudeln, ist es dann auch nicht, ja. Sondern ich brauche gute Formate.
Wenn ich das kurz nachvollziehen darf für mich, das heißt, natürlich braucht jede Story, braucht irgendwie Stakes, braucht ein Risiko, also eine Fallhöhe, von der Held entweder runterfallen kann oder einen Berg an Problemen und Herausforderungen, die er besiegen muss, damit er dahin kommt, wo er hin muss. Aber wenn ich sage, mir ist ein Waschlappen runtergefallen, habe ich nicht aufgehoben, ist das Risiko überschaubar.
Genau. Aber du sagst, okay, der ist mir in eine Blutlache gefallen.
Intriguing.
Ja. Genau, ja, exakt. Ne? Und ich glaube, ohne das, ich meine, wenn man das aus der Perspektive Führung vielleicht auch mal sieht, ich glaube, da ist so auch die Idee mit transparenter Kommunikation. Also solche Veränderungen gehen ja immer mit einer gewissen Fehlerkultur einher. Das heißt also, wenn ich das nicht lerne, dass man das Scheitern auch dazugehört, also in diesem einen Explore-Bereich zum Beispiel,
ja.
Dann ist es immer gut, wenn ich selber auch darüber auch mit einer gewissen Offenheit auch berichte. Und auch sage, vielleicht auch sage, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das klappt, aber wir sind gut vorbereitet, wir probieren das jetzt mal. Und ich glaube, da zahlt sich auf jeden Fall aus. Also wenn ich das von meinem Team erwarte, dass das auch offen kommuniziert, auch über Fehler offen kommuniziert, ja, dann komme ich da wahrscheinlich viel schneller weiter. Ne? Und deswegen ist es, glaube ich, immer wichtig, da die Fallhöhe, wie du es gerade genannt hast, ne, auch zu definieren und auch zu gucken, dass die Leute auch dranbleiben und es auch zuhören, nach innen und nach außen.
Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Das trifft nämlich auch genau meine Erfahrungen im Bereich Growth Hacking, im Bereich Growth Mindset. Und das verbindende Element ist ja genau dieses, wie gehe ich mit neuen Dingen um, wie viel Sicherheit gebe ich meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, sich auszuprobieren, auch auf LinkedIn zum Beispiel in Corporate Influencer Programmen. Und wer bestimmt auch deiner Meinung wäre, ist der André Morris, Geschäftsführer Konversionskraft. Mit dem habe ich nämlich auch in diesem Podcast gesprochen über Innovation, da mit dem Schwerpunkt Online-Marketing. Aber der Grundgedanke ist genau dasselbe und auch die Schlussfolgerungen sind ähnlich zu dem, was Oliver gerade gesagt hat. Deswegen höre dir gerne nochmal die Folge mit dem André an, die ich gerade parallel hier verzweifelt suche, damit ich eine Nummer geben kann. Aber auf jeden Fall kommt ihr auch in die Shownotes natürlich. Genau, das ist quasi dann der erste Teil von diesem hier. Ja, Oliver, Mensch, da könnten wir noch stundenlang über Filme und fliegende Autos und Grafikkarten sprechen. Und vor allem will ich wissen, was Andrea Agassi und Steffi Graf heutzutage eigentlich machen. Aber das muss, glaube ich, für eine der kommenden Episoden warten.
Ich weiß auch nicht, ich vermute, dass die Showkämpfe, ich weiß es wirklich nicht. Die waren auf Plakaten drauf und hatten Tennisschläger in der Hand.
Cool. Irgendwie muss man sein Geld verdienen. Warum nicht auch als Tennis? So, Folge 96 war die mit André. Jetzt habe ich sie gerade gefunden. Lieber Oliver, vielen, vielen Dank für deinen kleinen Reisebericht hier. Ich fand es super spannend. Wir haben ganz viele Themen angeschnitten. Aber ich glaube, die Quintessenz davon ist es tatsächlich, wie kommuniziere ich Trends in meiner Branche, in der Gesellschaft, die uns betrifft? Wie gehe ich damit um und wie kann ich meinen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen erlauben, ja, diese Trends auch selber mitzugestalten, damit ich eben kein Opfer bin? Und ich fand deine Metapher der Körperspannung sehr, sehr schön. Wie kann ich als Führungskraft dafür sorgen, dass mein Unternehmen diese Körperspannung hat, damit man eben nicht nur vielleicht einen Punch mal aushalten kann, bevor man am Boden liegt, sondern vielleicht sogar auch nochmal ein, zwei Punches zurückgeben kann und selber ein bisschen, ja, mitkämpft, um das Bild mal zu gestalten. Lieber Oliver, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für dein Wissen.
Danke, Thomas, für die Zeit, die du genommen hast, dir mein Wissen anzuhören. Macht's gut, bleib gesund, bye-bye.
Ihr Lieben, das war die Folge der LinkedIn Lounge mit Oliver Kennmann. Natürlich auch den Link zu seinem Profil nochmal hier in den Shownotes. Hört ihr auf jeden Fall die ganz, ganz vielen, ja, über 200 Folgen an, die er auch in seinem Podcast schon gemacht hat. Da sind auch ganz tolle Gäste mit dabei gewesen. Und prinzipiell folgt dem Oliver. Es ist, ihr merkt es, super interessant, super spannend, mit ihm zu sprechen. Und das finde ich immer wieder sehr, sehr inspirierend. Wenn es dir auch so ging und dir diese Folge gefallen hat, dann gib uns doch gerne 5 Sterne bei Apple oder bei Spotify. Und natürlich lass uns ein kostenloses Abo da, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. In diesem Sinne, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.